Der Ausdruck unter drei bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum, dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren, noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als off the record bezeichnet. Unter drei. Mit Christina Dorego, Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Wir sind's wieder.
Hallo.
Guten Abend oder guten Morgen oder guten Tag. An meiner Seite sitzen Jasna Fritzi Bauer,
Christina Dorego
und Anna-Maria Mühe.
Ich finde gut, dass du als Einzige deinen Namen selber gesagt hast. Du egozentrischer Schauspieler.
Ja. Ich bin gerade am Drehen.
Ja.
Und ich merke immer wieder beim Drehen, wie schwierig das ist, Familien, Privatleben und das Drehleben unter einen Hut zu bekommen. Ich finde es irgendwie sehr anstrengend, weil ich finde dieses sich aufteilen und irgendwie 12, 14 Stunden am Set zu sein, um dann noch manchmal für Freunde da sein zu wollen, manchmal auch zu müssen, ist schwierig, finde ich. Ist nicht immer so einfach. Wie geht's euch da?
Ich finde, man kann nicht so einfach erklären, was für eine Sozialverantwortung man trägt oder was für eine Sozialbelastung man hat. Ich meine, ich glaube, wir sind alles drei Menschen, die sich sehr bewusst darüber sind, dass wir uns nicht beschweren, weil wir es schlecht haben, sondern wir haben es sehr gut. Wir haben einen guten Job, den machen wir gerne, aber viele Leute, die diesen Job beobachten von außen oder den nicht machen, so wie wir, können, glaube ich, nicht nachempfinden, wie es ist, 12 Stunden mit 40 Leuten zusammen zu sein. Und vor allem, wenn man eine große Rolle hat in den Filmen oder in den Serien, dass man eben auch das ganze Team mitführt, sozusagen, ob man will oder nicht.
Das meintest du mit sozialer Verantwortung innerhalb eines Teams?
Ja.
Mhm.
Das ist so, man hat den ganzen Tag Leute um sich rum und muss sich selber auch noch darauf konzentrieren zu spielen, mal abgesehen davon, dass wir konsequent an einem Tag vielleicht 3 bis 12 Minuten eines Films produzieren.
Das Schwere ist natürlich auch, dass man als Schauspieler so durchlässig ist, wenn man dann arbeitet und man alles mitbekommt, alle Wehwehchen, auch alle positiven Neigungen, aber sozusagen alles mitbekommt, was um einen herum passiert.
Ja, du meinst, als, weil man so sensibel ist? Oh, das war mein Knie.
Ja, sensibel und weil man sich natürlich so aufmacht, ne, für eine Figur.
Ach so,
man,
ja.
Mhm. Das meine ich mit durchlässig, also weil man sich öffnet, weil man sozusagen Sachen zulässt,
ja,
die man ja sonst im normalen Leben nicht zulässt, wenn man halt, ja, so eine Figur spielt. Das ist dann natürlich auch figurabhängig, ne, wie intensiv die ist, aber ich finde, es gibt Figuren, die verlangen ganz schön viel von dir ab. Und dadurch kriegst du automatisch ungefiltert gleich alles mit, was um dich herum passiert.
Und ist es für dich gerade so schwer, weil sich die Dinge von außen dann ständig verschieben und verändern und du bist so fremdbestimmt und das macht es besonders schwer?
Das auch. Ich finde, man ist auch so gefühlt Eigentum der Produktion, was natürlich auch so ein bisschen so ist.
Ja.
Also ich kann sozusagen deren Haltung auch verstehen. Aber ich finde es gerade in der Vorbereitung oft schwer, jetzt auch durch diese ganzen Situationen mit Corona-Test machen und irgendwie 72 Stunden vorher schon den negativen Testergebnis dabei haben. Das irgendwie beinhaltet gleich, anstatt den einen Drehtag zu haben, dass du schon 3 Tage vorher für die on the road bist. Und das finde ich schwierig, weil es gibt ja trotzdem auch noch eben Privatleben oder ein Familienleben, was man organisiert haben möchte und haben muss.
Ich finde, zumindest in so Produktionen, wo man irgendwie lange am Stück ist, bleibt ja vom Tag nichts übrig. Also meine Erfahrung in verschiedenen Situationen, gerade im letzten Jahr, war so, dass ich von Tür zu Tür, also ab dem Moment, wo ich meine Haustür verlassen habe, bis ich wieder zu Hause war, zum Teil 15 Stunden vergingen, weil die Anfahrt so weit weg war. Und dann bin ich halt nach Hause gekommen, habe geduscht, bin ins Bett gegangen, bin wieder aufgestanden, habe gedreht. Und das war ein sehr langer Zeitraum. Und dann passiert irgendwie noch das Leben. Meine Oma ist zum Beispiel gestorben. Und dann kannst du nichts, du hast gar keine Kapazität dafür. Und dann kommt man in dieses Funktionieren und ne und immer weitermachen. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, also da habe ich auch wirklich größten Respekt vor dir, irgendwie mit Kind und Kegel und Kindergeburtstag und irgendwie das alles auch noch irgendwie zu wuppen, finde ich irre anstrengend.
Ja, ist es auch. Man ist tatsächlich in so einem Funktioniermodus, wie du gerade gesagt hast. Also man, aber dadurch geht man auch ziemlich leider automatisch immer über seine eigene Grenze hinaus.
Absolut.
Sprich, man stellt es auch nicht mehr in Frage. Und nach einem Dreh, deswegen wird man auch, glaube ich, oft krank danach, merkt man erst, was man eigentlich die letzten 5, 6 Wochen geleistet hat. Ne?
Vor allem, weil man ja auch eben, Entschuldigung, das Problem hat, also wenn man über die soziale Verantwortung spricht, die man an einem Set hat oder das, den sozialen Umgang, dass man, um das zu begreifen oder das ein bisschen zu erklären, ist, man, wenn man jetzt 6 Wochen lang einen Film dreht, was so die Normalität ist, wenn man eine große Rolle spielt, mit, weiß ich nicht, 20 Tagen, dann drehen wir 6 Wochen, und man fast jeden Tag da ist, ist es meistens so, dass man ab Tag 2 eine Familie ist in diesem Set, weil man gegebenermaßen jetzt 6 Wochen aufeinander hockt. Und man will ja, ich glaube, jeder will das Beste dafür tun, dass man sich gut versteht und dass man gut zusammenarbeitet vor allem. Und weil du gerade gesagt hast, dass man danach meistens krank wird, dazu kommt auch noch, dass du dann von einem auf den anderen Tag nichts mehr davon hast. Also das ist dann der letzte Tag und dann fährt man nach Hause und man ist meistens auch glücklich, wenn man auch nicht zu Hause dreht, weil ich hasse zum Beispiel im Hotel sein. Ich war so viel in meinem Leben in Hotels und niemand kann das nachvollziehen. Und jetzt auch, ich war jetzt wieder 6 Wochen in einem 5-Sterne-Hotel. Ich will mich nicht darüber beschweren, aber es ist einfach zum Kotzen, 6 Wochen lang in einem Hotel zu leben.
Ja.
Es ist nicht mein Zuhause.
Ja.
Und es ist total schön, aber es ist, du kannst nicht wie zu Hause sein.
Ja, und
deshalb liebe ich so in Berlin drehen, weil ich abends nach Hause fahren kann.
Vor allem ist es ja so, dass wenn man die ganze Zeit im Hotel ist, auch so Sachen wie Abendessen und so, also das ist ja, also abgesehen davon, dass es mega ins Geld geht, du bist nach wie vor immer fremdbestimmt. Du bist es am Set, es wird vorgegeben, wie dein Tag abläuft, dann kommst du ins Hotel, da bist du ja wieder fremdbestimmt und irgendwie, ja, kommt man da so raus.
Genau, und
dir
wird
Balance.
Gesagt, wann Mittagessen ist, dir wird gesagt, wann du abgeholt wirst, das ist alles, klingt erstmal alles wahnsinnig toll, aber wenn das alles wegfällt, wie ist es, wie geht's euch mit ins Loch fallen nach so einem Dreh? Also habt ihr das noch doll?
Ich muss dazu sagen.
Oh.
Es hat geklingelt. Herzlich willkommen, Anna-Maria Mühl verlässt den Aufnahmeort. Du hast gerade gesagt, wegen der Sache, dass man abgeholt wird, dass man einen Tagesplan hat, wo alles wirklich minutiös draufgeschrieben ist. Ich bin ein bisschen anders her eingestiegen als ihr. Und seit ich 14 bin, lebe ich von Tagesdisposition im Theater, weiterhin gehend dann im Film und war immer fremdbestimmt durch diese Tagespläne, wo mir jemand sagt, dann hast du da und da zu sein, du wirst da und dahin geschickt, dann machst du das und das, dann passiert das und das. Und als ich das erste Mal, nachdem ich gekündigt wurde oder gekündigt habe, wie auch immer man es sehen möchte.
das war auch eine gute Zeit.
Ja, das war eine super Zeit. Können wir auch mal drüber reden. Herzlichen Glückwunsch. Dann da zu sitzen und einfach Freizeit zu haben und plötzlich damit umgehen zu müssen, nichts zu tun zu haben. Für mich ist es bis heute wahnsinnig schwierig, meine Freizeit zu gestalten oder die Tage zu gestalten, an denen ich nicht arbeiten muss, mir irgendwas zu suchen, was ich gerne machen möchte oder selbst wenn ich etwas gerne machen möchte, überhaupt einen Plan mir zu machen für einen Tag. Ich bin nicht fähig, mir selber einen Tagesplan zu machen. Mhm. Wenn der nicht von woanders kommt, weil ich es einfach gewöhnt bin.
Ja, du bist schon fähig, aber es fällt dir schwer.
Ja, aber ich kann nicht. Ich kann mir nicht aufschreiben, morgen fange ich jetzt um 10 an, dann mache ich 2 Stunden Büro, dann mache ich eine Pause, dann gehe ich spazieren, dann mache ich nochmal 2 Stunden Büro. Das funktioniert nicht.
Nee, aber es funktioniert ja trotzdem, weil du kriegst ja eigentlich trotzdem Dinge gebacken und stampfst irgendwelche riesen Aktionen aus dem Boden und Podcasts und Gedichte und all das, was du so auf die Beine stellst, das schaffst du ja trotzdem. Also ich finde, das wirft gerade so ein Licht auf dich, als ob das nicht dein Leben nicht im Griff hättest, was einfach Quatsch ist.
Ja, aber ich finde es super wahnsinnig schwierig, auch immer noch.
Es ist halt anstrengend. Ist
inzwischen auch schon 7 oder 8 Jahre bin ich frei, also ja, es ist anstrengend. Es ist anstrengend, sich selbst zu bestimmen, wenn man immer fremdbestimmt wird. Und dann fällt es einem noch schwieriger, wieder zurückzugehen in das wieder von jemandem bestimmt sein. Dann wird man irgendwie sauer darauf, dass Produktionen so um einen rangeln und einfach gar nicht auf den Menschen eingehen, sondern einfach nur für ihr Bedürfnis da sind, was auch klar ist, weil das ist die Produktionsfirma, die müssen den Film machen. Aber die nehmen nun mal gar keine Rücksicht auf Familie, auf irgendwas. Dazu kann man auch nochmal sagen, dass wir eigentlich, wenn wir einen normalen Drehtag haben, dass wir dann 11 Stunden Ruhezeit vorgeschrieben haben zwischen unseren, also Drehtag. zwischen dem Anfang des Drehs und, also dem Ende und des Anfang des nächsten Drehtags. Aber dazu zählt zum Beispiel nicht die Anreisezeit. Also wenn wir 2 Stunden Anfahrt haben, dann haben wir insgesamt, ich kann nicht rechnen.
Ja, aber de facto
7, 8 Stunden.
Genau, Pause. Und du bist ja dann trotzdem einfach gefühlt dann, sagen wir mal, maximal 10 Stunden zu Hause.
Meistens
wenn überhaupt.
Weniger.
Also ich versuche auch gerade nachzudenken.
Meistens weniger. Haut nicht hin. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das ist ja auch nicht damit getan, dass man nach Hause geht. Da muss man vielleicht dann, oder kann man endlich mit seinem Kind sein, mit seinem Partner, mit seinen Freunden, aber man hat die Kapazität sehr schnell, oder ich habe die sehr schnell nicht mehr, das aufbringen zu können. Und wenn wir nach Hause gehen, müssen wir auch noch Text lernen.
Ja.
Wir müssen uns vorbereiten auf den nächsten Tag. Ich kann nicht 80 Seiten auswendig lernen, bevor ich anfange zu drehen.
Das machst du so, oder Anna? Du,
ja, ich habe das angefangen mit der Geburt meiner Tochter, dass ich immer komplette Drehbücher einmal vorher lerne. Weil ich sozusagen sie ja fast 6 Jahre mit am Set hatte, immer, wo sie noch in die Kita gegangen ist. Und da habe ich mir einfach das angewöhnt, weil ich wusste, ich werde nicht beides leisten können.
Fällt dir das nicht schwer, dass du chronologisch einen Text auswendig lernst, weil wir drehen meistens leider nicht in der Chronologie, sondern sehr achronologisch. Meistens
genau,
fangen wir
Motive
mit
ab,
das,
ne?
Also dem Ende an, so ungefähr.
Oder mit der Sexszene.
Auch gerne mit der Sexszene. Oder mit der Nacktszene. Das ist die Normalität. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank für nichts. Fällt dir das nicht schwer, etwas in der
Chronologie
zu lernen und dann so, also weil wir drehen ja nicht mal so, dass wir an einem Tag sozusagen Szene 7 bis 9 drehen und am nächsten 22 bis 24, sondern wir drehen 22, 1,
150.
18, 150, 4.
Mhm. Nee, fällt mir nicht schwer. Aber das habe ich mir antrainiert.
Okay, und andere Frage. Bin ich die Einzige, die ständig Projekte dreht, wo man dann irgendwie einen Tag vorher nochmal Änderungsseiten bekommt mit irgendwelchen Sternchen und einer farbigen DIN A4 Blättern?
Ich bin die, die dir die Sternchen schickt.
Wow. Weil das ist wirklich, ich habe das Gefühl, also das, was Anna macht, das, theoretisch bin ich auch so vorbildlich, aber es macht keinen Sinn mehr, deswegen habe ich mir das abgewöhnt, weil ich drehe irgendwie nur noch Produktionen, wo ich ständig Änderungsseiten bekomme. Ich so denke, vielen Dank für nichts, ich lerne einfach nicht mehr vor. Ich mache das nicht mehr. Das bringt
nein, ich kenne das schon auch, aber es betrifft ja dann, also hatte ich zum Glück lange nicht mehr, nicht jeden Tag. Das heißt, ja, okay, du hast dann mal ein paar Änderungen und dann musst du die halt ändern für dich. Aber ich lerne das vorne weg, damit ich dann sozusagen morgens in der Maske, wenn ich da sitze, das einfach nur aufwärme, wie so eine schöne Suppe.
Ja, ich sitze morgens in der Maske und gucke mir zum ersten Mal die Szene an. Ja. Aber ich sage aber auch ganz frank und frei, wie man so schön sagt, direkt den Regisseuren, wenn ich so eine Masse habe, kann ich nicht lernen. Ich kann das nicht. Ich werde sagen, was die Szene bedeutet.
Aber sag mal, wie hast du das im Theater gemacht? Da hattest du ja Textmassen.
Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben einen einzigen Satz richtig gesagt. Aber wenn ich den Satz falsch sage, werde ich ihn für immer falsch richtig sagen. Und der wird immer, ich mag nicht, wenn Sachen aufgeschrieben sind und die mir nicht aus dem Mund kommen.
Ja, das verstehe.
Aber das geht auch am Theater gar nicht anders.
Ja, ich habe jetzt eigentlich immer nur so moderne Stücke gespielt. Deshalb.
Ja, ich erinnere mich daran, ich habe einmal mit dir Theatertext gelernt. Das war noch, als ich...
Oh Gott, das war aber auch ätzend, Alter, wirklich.
Da habe ich gedacht, wie soll das bis übermorgen funktionieren? Und dann hast du das fehlerfrei gemacht. Da war ich wirklich, ich war kurz besorgt und dachte, das wird nichts. Habt ihr aber kein schlechtes Gefühl vermittelt, aber ich war wirklich erstaunt, wie das dann doch.
Also man muss dazu sagen,
muss unter Druck den Zuschauer hier
ins Boot zu holen. Jasna ist die einzigste von uns dreien, die richtig viel Theatererfahrung hat, und zwar an richtig großen Häusern, an den bekanntesten wie Burgtheater, Volksbühne und Co. Und richtige Textmassen. Also ich habe mal ein paar Stücke gesehen, eins oder andere Mal an der Volksbühne, ich glaube 4,5 Stunden. 5 Stunden war das?
Judith, hast du gesehen.
Judith, ja.
Das war wirklich, meinst du, ich habe ein einziges Wort richtig gesagt?
Naja, das weiß ich nicht. Aber dann sage ich Chapeau, liebe tolle Schauspielerin Jasna Fritzi-Bauer, weil du hast mir das Gefühl gegeben, dass du jedes Wort aus dem Textbuch gesprochen hast.
Da muss man dazu ganz kurz auch sagen, das ist auch eine andere Situation, weil das war eine Inszenierung von Frank Castorf.
Das stimmt.
Dem damaligen Intendanten der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Und da ist es schon eine sehr stark andere Arbeitsweise, als es sonst üblich ist am Theater, was aber dazu geführt hat, dass ich wieder Bock hatte, Theater zu spielen. Ich habe auf gar keinen Fall einen einzigen Satz richtig gesagt.
Okay, aber dann bist du halt eine tolle Schauspielerin, weil ich als Zuschauerin habe das nicht eine Sekunde angezweifelt.
Und ich finde, Anna ist eine sehr kritische Zuschauerin.
Die Einzige, die da einen Satz richtig gesagt hat, war Birgit Minichmayr.
Ja, klar.
Und sonst niemand.
Und die ist auch so toll, oder?
Aber
was für eine geile Sau.
Dafür muss ich auch sagen, für diesen 4,5 Stunden Abend, oder ja, 4,5 Stunden, ja. Ne, habe ich 10 Tage nur geprobt, weil ich zwischendurch im Urlaub war. Und ich habe auch heulend in der Kantine gesessen und vor Frank gesessen und gesagt, ich schaffe das nicht, kann das nicht. Der hat irgendwann zu mir gesagt, Jasna, ich engagiere auch niemanden, wo ich nicht denke, dass er es nicht schafft. Wenn du es jetzt bei der Premiere nicht schaffst, dann schaffst du es halt bei der zweiten oder dritten oder vierten Vorstellung. Und Birgit Minichmayr, sie ihr sehr, 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 sehr stark, wo ich ihr sehr stark danke, wo ich auch sehr viel von ihr lernen konnte, was Fleißigkeit und ein bisschen Faulheit wegschieben bedeutet, ist abends mit mir nach Hause gegangen, nachdem wir geprobt haben. Und hat die ganze Nacht mit mir zu Hause gesessen, mit mir Text gelernt.
Geil.
Und hat gesagt, ich will, dass du so gut bist, wie noch nie zuvor mit mir zusammen.
Ist das toll.
Und das war richtig schön. Aber die Arbeitsweise bei Frank ist auch sehr hart und sehr anders. Aber ich war wirklich stark verzweifelt. Aber es hat dann stark Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Was war euer allerschlimmster Drehtag in eurem Leben?
Alter. Puh.
Es waren einige.
Ey.
Also ich überlege, mir fallen gerade nur so einzelne Sachen ein, die an einem Drehtag dann schlimm waren. Aber ich weiß gar nicht, ob ich einen Drehtag habe, der so komplett von morgens bis abends eine Katastrophe ist. Also was ich immer eine Katastrophe finde, ist, wenn man irgendwann das Gefühl hat, dass man an einem Set steht, wo irgendwie groß geschrieben wird, Jugend forscht, also wo es keine Regeln mehr gibt, plötzlich Produktion ist auch nicht mehr gesehen, Produktionsleiter sowieso nicht mehr erreichbar und das Team von A nach B hetzt, jeder eigentlich das macht, was er meint, was richtig ist und am Ende tatsächlich Grütze bei rauskommt. Mm.
Ja. Was hast du? Reiswürfel da ein bisschen. Trinken Gin Tonic, alle anderen haben aufgehört zu trinken. Gemein. Ja, ich weiß nicht, geht es euch nicht so, dass ihr angefangen habt, euch zu wehren dagegen? Mhm. Also, weil ich kann darüber nur sagen, ich glaube ich 1000 Drehtage in meinem Leben, wo ich es einfach grässlich fand und ich denke jedes Mal wieder darüber nach, ob ich für diesen Beruf geeignet bin, ob meines Wesens und meiner Psyche.
Also ich habe immer dagegen angekämpft, nicht sozusagen nicht als zickig oder unangenehm wahrgenommen zu werden
auch.
Und bin natürlich deswegen immer über meine Grenzen gegangen.
Ist mir jetzt aber scheißegal.
Und jetzt auch so seit 2-3 Jahren, aber da muss ich sagen, da war Anna mir eine gute, hat die mir immer gut ins Gewissen geredet. Da hast du mich sehr unterstützt, da mehr meine Stimme zu finden, weil ich lasse mir auch ehrlich gesagt kaum noch was gefallen.
Es geht ja nicht darum, dass man sagt, also grundlegend ist genau. Es so, dass Frauen, sobald sie einmal irgendwie ihren Mund aufmachen und sich über etwas veräußern, was sie nicht mögen, sind sie geschwierig, Dieven und Zicken. Männer sind wahnsinnig tolle Künstler dann. Aber wir beschweren uns nicht über, oh mein Gott, ich komme nicht zu viel vor oder mein Wohnwagen ist zu klein, sondern ich habe nicht mal einen Wohnwagen und frag, ob ich vielleicht einen Stuhl bekommen kann. Und so, um so solche sich zu erkämpfen oder sich klar darüber zu werden, was man auch braucht für die Arbeit, und den Leuten begreiflich zu machen, und zwar nicht eklig, sondern zu sagen, hör zu, wieder bei dem blöden Stuhl zu landen. Ich brauche den Stuhl, weil ich habe ein Kostüm an. Und ich kann nicht 12 Stunden stehen.
Ja.
Und deshalb brauche ich den Stuhl. Ausruhen. Bitte bring mir einen Stuhl oder bitte besorgt mir einen Stuhl. Und wenn ich es nicht könnte, dann besorge ich mir selber einen. Keine Ahnung. Aber solchen Dingen muss man sich, glaube ich, bewusst werden. Genauso was das Reisen angeht. Ich finde es wahnsinnig anstrengend inzwischen, das ganze Reise.
Ja, die Reisen ist für mich auch richtig.
Ich kann
Reisetage richtig anstrengend. Mhm. Ich habe auch Kostümproben und so. Ich weiß, dass jeder seinen Job macht und ne, ich finde das ganz toll, wenn es gute Kostümbildner gibt, die ihren Job richtig machen und dreimal anproben möchten. Weil man denkt auch manchmal, man könnte es auch ein bisschen kompromieren, so, damit es nicht ganz so ausgebreitet wird, das Ganze, dass man auch eben noch ein bisschen Privatleben hat, bevor man eben dann in die jeweilige Stadt reist und dann halt einfach gefühlt 7 Wochen weg vom Schuss ist.
Du machst immer ganz knapp, ne? Du reist so knapp wie möglich an und ab, richtig?
Tatsächlich, seit ich meine Tochter habe, ja. Mhm. Ja, weil, also das habe ich früher anders gemacht. Da wollte ich immer gerne ein paar Stunden ankommen. Mhm. Mittlerweile bin ich so, dass es mir reicht, irgendwie 2 Stunden abends im Hotel mich da einzurichten.
War also schon den Tag vorher, oder?
Ja, am Tag vorher, das auf jeden Fall. Aber ich muss nicht mittags anreisen, um mich da erstmal im Zimmer.
Nee, ja, man ist ja zum Teil, als man das noch tat, innerdeutsch zu fliegen, bin ich ja morgens hin, abends zurückgeflogen und so Späßchen. Also wo man sich noch heute auch fragt, wie zum Teufel. Hast du gerade gesagt, mache ich immer noch?
Ja, mache ich immer noch. Mhm.
Aber mehr mit dem Zug heute bestimmt.
Nein. Ne? Mann, ja,
forever.
Man gibt nein. Hier
gibt sie meinen Freistellverlag, um mal die Kurve bauen, zu kriegen.
Aber nein. Einfach nicht.
Nein.
Wir sind ein sehr authentischer Podcast.
Und jetzt könnt ihr mich alle hassen, ist mir scheißegal. Ich mach's nicht. Ja, ich kann nicht nach einem Drehtag 5 Stunden im Zug sitzen. Zugfahren macht mich aggressiv. Ich kann es nicht ertragen.
Okay.
Nicht und ich liebe Fliegen. Ich komme aus einer Flugzeugfamilie. Ich kann es nicht lassen.
Aus einer Flugzeugfamilie?
Ja.
Was heißt das?
Mein Opa war Consulting Manager bei der Lufthansa.
Aha.
Ich bin sozusagen am Frankfurter Flughafen aufgewachsen.
Dein chilenischer Opa oder dein deutscher?
Mein chilenischer Opa. Mein chilenischer Opa war Consulting Manager bei der Lufthansa. Meine Mutter war Check-in Agent bei der Lufthansa. Meine Schwester ist
Stewardess bei der Lufthansa. Mein Stewardess bei der Lufthansa.
Wirklich?
Ja, geil.
Wirklich?
Ja.
Ja, aber guck mal, ich komme aus Frankfurt und da ist halt die Haupt- oder da war mal das Head Office für Lufthansa und deshalb hat man einfach 1000 Millionen Leute, kennt man die.
Okay, ich finde trotzdem, das ist keine gute Ausrede mehr für heute. Tut mir
ist
leid.
Ist mir egal, tut mir ich leid. Ich aber ich lebe dafür sonst wahnsinnig biologisch und trenne meinen Müll.
Du bist sogar vegan teilweise.
That's true.
Ich habe mal bei der Lufthansa vorgesprochen sozusagen, wie sagt man das im echten Leben, mich beworben. Und zwar war ich so Anfang 20 und brauchte halt irgendwie noch so einen Job nebenbei, weil es mit dem Drehen halt noch nicht so 100%ig lief. Aber schon gut genug, dass man dran blieb. Und dann wollte ich da irgendwas, ich weiß nicht mehr ehrlich gesagt, welche Stelle. Und dann bin ich durch den Mathe-Test durchgefallen.
Ja, das verstehe ich.
Aber so richtig gnadenlos, so richtig Blamage, erste Runde raus. Das war so schlimm.
Ja, weil sie Stewardess, ich wollte ja ganz lang Stewardess sehr, sehr gerne sein, aber wir sind leider viel zu klein.
Ja, Mausi, das.
Aber meine große Schwester, ist gelogen größer als ich. Also sie ist ein bisschen größer als ich, aber nicht so groß, als dass sie hätte Stewardess bei der Lufthansa werden können.
Aber
und
sie ist
niemand trotzdem weiß, how she did that. Der hat ganz stark gemogelt auf jeden Fall.
Apropos Nebenjobs, hattet ihr schon mal Nebenjobs in der Zeit unseres wunderschönen Berufs, um irgendwie über Wasser bleiben zu können?
Ich glaube, ich hatte jeden Nebenjob, den man haben kann.
Wirklich?
Ja. Ich war Nanny. Ich habe, mein allerschlimmster Job. Die hatte 2 richtig schlimme Jobs. Mein allerschlimmster Job war im Callcenter.
Mhm. Oh, fuck.
Ich weiß nicht mehr, was ich da verkaufen sollte. Ich habe original 3,5 Stunden da gearbeitet und bin heulend da raus. Nie wieder. Das war so schlimm. Ich habe da tatsächlich Leute in dieser, wo kriegst dann so Telefonnummerlisten, die musst du abtelefonieren und dann hatte ich so oft so ja, guten Tag, könnte ich bitte mit Herrn Wilfried so und so sprechen? Nein, der ist leider verstorben.
Wo hast so du richtig gearbeitet,
Christina? Ey, das war richtig schlimm. Das hatte ich so oft, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich hatte dann
die sind alle Freundin. Verstorben, die du angerufen
hast. Ich hatte so zwei, drei, die verstorben waren. Und die Leute sind natürlich auch super unangenehm am Telefon. Ich bin auch sehr unangenehm am Telefon, wenn mich heute jemand anruft.
Absolut, ich auch.
Ich gehe gar nicht. Habe ich gestern übrigens mitbekommen.
Ja, stimmt.
Du machst richtig gut. Gut scheiße auf jeden Fall. Ja, das war mein schlimmster Nebenjob. Aber sonst, ich war ganz lange Nanny. So nebenbei, da habe ich noch in Köln gelebt. Das ist sehr lange her.
Ein Glück. Also ich habe in einem Club gearbeitet.
In welchem?
Steinhaus hieß der.
Warst du Bardame?
Ich war Bardame, die kleinste Barkeeperin in der Bar. Und wurde gerne gesehen, weil wir als sozusagen Barkeeper auch noch dafür zuständig waren, die Flaschen zwischen den tanzenden Menschen einzusammeln.
Das haben wir auch gemacht.
Und das konnte ich sehr gut, weil ich mich immer einfach irgendwann nur in die Mitte der Tanzfläche gestellt habe mit dem Kasten, ein bisschen getanzt habe und die Männer mir die Flaschen in den Kasten reingesteckt haben. Also ich musste mich gar nicht bücken. Ich war immer die Schnellste. Es war irgendwie herrlich. Ich hatte viele Nummern am Abend nach diesem Barkeeper-Dasein. Es hat mir geholfen. Also irgendwie tatsächlich für den Beruf, so jetzt, ne, im Nachhinein fand ich das nicht schlecht, das mal zu machen, um sozusagen andere Menschen mal zu sehen, wie man nachts aber auch funktionieren könnte.
Das war davor.
Das war währenddessen.
Und ich finde es aber erstaunlich, weil das sagt eine Sache über Anna aus, die ich sehr an dir liebe. Und zwar, dass du es immer wieder schaffst, aus allem irgendwie eine geile Aktion zu machen. Also es ist wirklich so, dass du überhaupt auf die Idee kommst, es so zu gestalten.
Als ob es ein geiler Job wäre.
Ja, das hat mir vor allem richtig Spaß gemacht.
Wie sie strahlt.
Wirklich, ich fand das richtig geil.
Ich fand das aber auch geil. Ich habe auch in der Bar gearbeitet.
Ich kam mir auch richtig wichtig vor, allein die Drinks zu machen und den Typen hinzustellen und zu sagen, 6,50 Euro, Digga.
Mein Traum habe ich geliebt.
So hast du es
mein
gemacht.
Traum ist es, eine Bar zu haben.
Digga. Und dann noch so einen kleinen Augenaufschlag, wie du immer machst.
Mein Traum ist, eine Bar zu haben mit hinten im Club.
Ja.
Vorne Cocktailbar, hinten im Club.
Ich mach die Bar dann.
Du machst da gar nichts, weil du trinkst da alles leer. Wir dürfen alle nicht Kompliment. In meinen Club und in meine Bar, weil wir sind unsere schlechtesten Kunden der Welt.
Ja.
Selber Hausverbot erteilen. Ich habe vor, bevor ich, obwohl, während ich Theater gespielt habe, bevor ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich mal Zeitungen ausgetragen, dann habe ich auch in der Bar gearbeitet.
Ich hatte mal eine Bar, fällt mir gerade ein.
Ja,
Mann,
was ist mit dir?
Du hast es mal wirklich vergessen.
So ein schönes Café.
Ja, stimmt.
So schön war das.
Ja.
Und so leckeres Essen. Leute, das müsst ihr auch wissen, Christina Dorego kann kochen, wirklich, as fuck. Es ist so toll. Ich meine, man kann mich auch gut beeindrucken damit, weil ich halt gar nicht kochen kann. Aber auch jemand wie Jasna, die auch manchmal kocht, kann man auch damit beeindrucken, richtig?
Ja, aber nicht so sehr
aber
wie dich.
Aber heute warst weil du nicht so beeindruckt. Ich habe heute einen Topf gemacht. Kam nicht so.
Ja, aber ich im Eintopf. Gegensatz zu Frau Mühe koche auch selber viel und Anna kann halt Spaghetti.
Was würdest du deinem 20-jährigen Ich heute sagen?
Don't just don't.
Geil. Okay. Chrissy.
Oh Gott, sind wir soweit. Es wird schon werden.
Ihr macht richtig geile Weisheiten. Okay, ich hau wieder einen raus. Ich sage, wenn du eine Idee hast, dann sei mutig und zieh's durch. Und wenn du einen scheiß Club aufmachen willst, dann mach einen scheiß Club auf.
Aber ihr müsst die einzige Vernünftige in unserer Runde. Oder vielleicht auch nicht.
Naja, die haben gesagt, dass sie erstmal machen Club auf. Bist du definitiv nicht die einzige Vernünftige in dieser Runde.
Kann kein Club aufmachen.
Nein.
Ich meinte ja auch gar nicht dich. Du warst jetzt halt ein Ideengeber.
Ja. Also das bedeutet einfach nur, macht einfach, was ihr wollt. Ja, ich wollte gerade was ganz Dummes sagen.
Okay,
ganz schlimm,
wir
so einen hässlichen Wand-Tattoo-Spruch.
Oh, wow.
Nee, also ich sag's mal so, ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen zu diesem Thema.
Ja.
Hat einer von euch Abitur?
Ja.
Nein.
Ich. Ich habe sogar mal studiert.
Hast
das
du stimmt. Christina Dorego ausgebuht, weil sie Abi
hat? Ja,
Mann. Ich glaube, es hackt.
Du hast schon was hast du studiert?
Ich habe erst spanische Philologie mit Lateinamerikanistik 2 Semester in Hamburg studiert. Und dann habe ich spanische Philologie mit brasilianisch-portugiesische irgendein Scheiß an der FU.
Ich weiß noch nicht mal, was Philologie bedeutet.
Ja, also hat viel mit Lesen zu tun. Und
Frau Dorego ist auf jeden Fall die klügste von uns allen.
Ja.
Können wir mal so festhalten?
Nee, ich habe absolut gar kein Allgemeinwissen im Gegensatz zu euch tatsächlich. Du liest auch viel mehr als ich. Also ich habe wirklich einfach nicht so viel Allgemeinbildung im Volksabitur.
Ja, dafür hast du aber
Abitur. Ich bin bauernschlau.
Nee, auf gar keinen Fall bist du bauernschlau. Also. Wirklich, es ist mir viel zu einfach. Es ist richtig schlimm, dass nicht du das von dir behauptest.
Ich meine, das ist gar nicht so schlimm.
Also man kann festhalten, wir haben alle drei eine wahnsinnige emotionale Intelligenz.
Darauf können wir uns einigen.
Das können wir.
Ich glaube, das verbindet, also tatsächlich sind wir auch so mitunter aus diesem Grund auch so befreundet.
Ja,
also,
deshalb verstehen wir uns auch wenn Christina Abitur hat.
Ja, danke übrigens, dass ich trotzdem in meinem Club bin, obwohl ich nicht mehr rauche.
Ja, ich wollte jetzt einen guten bringen und sagen, ja, guck mal, wir haben alle kein Abitur und wenn man so an Anna anknüpfen und sagen, man kann alles schaffen, wenn man will, aber jetzt hat sie halt Abitur, Strich durch die Rechnung. Also man kann auch alles schaffen, wenn man will, wenn man ein Abitur hat. Oder halt auch keins. Entschuldigung, ich werde für immer der zynische Pessimist in dieser Runde sein, I guess. Entschuldigung.
Das ist in Ordnung.
Hä, aber du hast doch auch studiert. Du hast doch Schauspiel studiert.
Eben.
Ja, aber ich habe.
Deshalb ja nicht mal ich.
Kein Abitur und das ist kein. Also, entschuldige mal. Du wenn man erzählt, dass man in einem Schauspielstudium macht, man verbringt da sehr viel Zeit, aber es ist eher so Ringelpiez mit anfassen, als in der Uni zu sitzen.
Ja, also ich glaube, ich mache mich jetzt wahnsinnig unbeliebt, aber das war einer der Gründe, warum ich das nicht machen wollte.
Nee, da mache ich mich mit unbeliebt. Ich wollte das auch nicht.
Ich bin auf diese Aufnahmeprüfung, auf die zweite Aufnahmeprüfung gekommen, auf die zweite Runde in der Ernst Busch und ich war erstens mal zu spät, weil ich den Bus irgendwo anders hingefahren bin, keine Ahnung, in Schöneweide gefragt habe, wo ist denn hier diese Schauspielschule, weil ich davor mit dem Bus gefahren war und beim zweiten Mal mit der S-Bahn, keine Ahnung, das war mein drittes Mal in Berlin.
Hast halt verkackt.
Verkackt, kam zu spät und ging in diese Hauptbühne rein, wo diese Aufnahmeprüfung ist. Die hat man also die zweite Runde, da sind dann so 13 Prüflinge und die ganzen Dozenten und Studienkommission. Und ich kam da sehr verwirrt rein, fragte, wo ich hin muss. Dann ist es direkt neben dem Eingang, macht die Tür auf und stehen einfach 13 Menschen auf dieser Bühne, die so sich so schütteln und so sich einen Ball zu werfen. Und ich bin ohne Scheiß, ich bin da rein. Ich habe die Tür aufgemacht, guck so und denk so, willst du das die nächsten 4 Jahre?
Und du so, ja.
Nee, ich war da so, ich saß so da und war so, oh mein Gott, willst du mich verarschen? Was ist das? Und dann hast du am Anfang auf dieser Aufnahmeprüfung in der zweiten so ein Bewegungstraining.
Warst du dann auch so ein Tier mal? Man hört immer so, dass...
Ich sag dir gleich, was für ein Tier ich war, Alter. Diese Aufnahmeprüfung war dann so super lustig. Und jetzt seid mal ein Schnitzel. Okay.
Paniert oder nicht?
Also da war ich schon nicht.
Jetzt sag mal dein Tiermann.
Ja, also im Grundlagenseminar muss dann jeder mal irgendeine blöde Tierimpro machen. Dann mussten wir alle 3 Stunden Tiere spielen.
Ja,
ich hatte einfach gar keinen Turn da drauf. Ich hatte sowieso keinen Bock auf dieses Ding. Ja, pass auf, alle meine Kommilitonen haben sich natürlich wahnsinnig viel Mühe gegeben und Löwen und Affen und sonst was impressioniert.
Du warst eine Maus.
Nee, ich habe mich in die eine Ecke des Raumes gelegt, weil es geht ja dann auch 3 Stunden lang. Habe ich da so hingelegt und dachte, ey, Alter, wirklich auf gar keinen Fall. Das ist mir einfach viel zu dumm. Und dann habe ich mich innerhalb von diesen 3 Stunden von der einen Ecke ganz langsam zur anderen Ecke bewegt.
Du warst eine Schnecke.
Nein. Und alle mussten dann das so auswerten danach. Und dann waren sie so, ja, aber was warst du denn? Ich so, ein Faultier.
Eine Sichi.
Ja, klar. Also ich gebe mir doch nicht die Scheiße und spiele da 3 Stunden lang Schimpansen. Geht's noch? Überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe auch keine Improvisation. Das weißt du, in der Schauspielschule musst du so Sachen machen wie, und jetzt seid ihr alle Aliens in einer Disco. Okay, und ich habe starke Kopfschmerzen.
Meine Aliens.
Ich habe meine Tage, ich kann leider nicht mitmachen.
Auf gar keinen Fall. Ich hasse das auch bis heute.
Ich habe mal vorgesprochen, ich sage jetzt auch wo, an der Ernst Busch.
Mhm.
Das war so scheiße. Die waren so scheiße zu mir. Hast du nicht da studiert?
Ja, ich bin da auch Dozent.
Ja, genau. Dann können wir darüber jetzt mal reden. Ey, ich hatte da schon so ein bisschen was gedreht.
Kam da an.
They don't like it.
Ja, und genau da so war's. Und ich war da jetzt nicht so stolz drauf, aber ich dachte, hey, das ist schon mal was. Ich habe schon was gemacht. Mhm. Ich habe hier Initiative gezeigt und schon hier Little Baby Steps und so. Dann war das, ich glaube, es war damals, ich bin mir sehr sicher, es war Carmen Meyer-Antoni mit der, also da gibt's gleich eine Geschichte zu. Dann hat die mich auseinandergenommen bei diesem Vorsprechen, dass ich da heulend rausgegangen bin.
Dabei finde ich die so toll.
Ja, pass auf, Fun Fact. Wir haben dieses Jahr zusammen gedreht. Und dann irgendwas in mir war die ganze Zeit so, woher kennst du was? Ich wusste, ich habe irgendeine Geschichte mit ihr. Und die ist ja fantastisch.
Ich habe mein erstes Szenenstudium mit der gemacht.
Ja, und pass auf. Und dann am letzten Drehtag, wir hatten einige Tage zusammen, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich so, Carmen, sag mal, bist du Dozentin damals da gewesen? Und dann sie so, ja, was hast du denn vorgemacht? Und so. Und dann habe ich irgendwie gesagt, was ich gespielt habe. So, ja, kann ich mich dran erinnern. War nicht so prall, ne? Und dann sage ich so, nee, ich glaube auch, es war nicht so prall, weil sie, ja, aber hat ja funktioniert. Ist ja was aus dir geworden. Und irgendwie war das cool, weil ich dann irgendwie so das erste Mal das Gefühl hatte von, ja, I did it my way. Also ja, es war voll. Richtig so, ich habe so meinen Weg embraced und das hat sich geil angefühlt. Und es war auch toll, sie dann wieder zu treffen und auch zu merken, ich habe gar keine Angst vor ihr gehabt, weil sie mich damals so auseinandergenommen hat, sondern es war eigentlich so voll das persönliche Ding, es war richtig schön.
Das ist voll schön und das ist auch, aber kann ich dir auch nochmal zur Beruhigung sagen, damals zumindest auch was anderes gewesen. Also diese Universität hat da noch ein bisschen anders funktioniert oder da wurde das Theater sehr hoch gehalten und nicht viel vom Film gehalten. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert, worüber ich sehr froh bin. Vor allem mit einer Dozentin namens Steffi Kühnert, eine super Schauspielerin.
Und was machst du da? Was für eine Dozentin bist du da?
Ja, jetzt zur Zeit unterrichten natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich jemals wieder da unterrichten darf. Also wenn ich Zeit habe, komme ich gerne zurück, Leute. Schauspiel unterrichte ich da.
Okay, aber dann macht ihr das so mit Schwerpunkt auf Film oder wie?
Nein, okay. Da wird kein Film unterrichtet. We don't do Gut. that.
Ah ja, we don't,
nee, ich mache, ich unterrichte Schauspiel. In der Schauspielschule hast du sozusagen am Anfang mal Szenenstudien. Erst hast du ein halbes Jahr Grundlagenseminar, Improvisationsseminar und danach fängst du an mit 10 Stunden, wo man innerhalb von 6 bis 8 Wochen eine Szene entwickelt mit 3 oder 2 Partnern, mit einem Dozenten, mit Gästen oder mit Professoren von der Universität. Und die Prüfung sozusagen ist dann das Vorspiel dieser Szenen. Und es liegt dann daran, eine Dramaturgie in diese kleinen, weil man kann ja keine Stücke machen, sondern in diese Szenen zu arbeiten und so, um einen einfach an den Tagesablauf vom Theater zu gewöhnen, glaube ich, oder wie der Prozess im Theater funktioniert. Und dann musst du irgendwann auch Monologe machen und ich arbeite eigentlich nur Monologe.
Und macht dir das Spaß?
Ja, sehr viel.
Ich hatte letztens das erste Mal das Vergnügen, ich bin da so reingerasselt, eine Schauspielerin, eine Kollegin von uns, zu coachen für einen Film, für einen Theater, den sie gemacht hat.
Das will ich auch machen. Ich möchte eigentlich lieber mehr coachen als spielen.
Und das war so toll. Ja, ich fand das so spannend. Ich habe das einfach so ein bisschen blauäugig zugesagt, ehrlich gesagt. Und dachte dann so nach der ersten Stunde, also was mache ich hier eigentlich? Ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Ja. Aber na klar weiß ich, wie es geht, weil ich mich dementsprechend immer vorbereite und das seit 20 Jahren scheinbar auch funktionieren scheint. aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also so Erfahrung weiterzugeben, Ideen weiterzugeben, weil es immer geiler ist, zu zweit auf eine Figur zu gucken, auch im besten Falle in verschiedenen Altersklassen und zu gucken, was kann man noch rausholen, als nur das, was da schwarz auf weiß drinsteht.
Und so wohlwollend junge Frauen, gerade bei Frauen habe ich dann so Bock, die irgendwie zu bestärken. Ne? Also man kann da so viel.
Und für sich einzustehen, ne? Und zu sagen, das lässt du mit dem machen, das nicht. Also das, was man bei sich selber tatsächlich auch nicht hinbekommt.
Ja, aber man muss dann ein Führer werden und sozusagen den bewusst machen, dass man selber das vor 10 Jahren auch nicht gemacht hätte, aber Entschuldigung, lieber jemanden hat, also lieber sag ich es dir jetzt, du musst es ja jetzt auch nicht verinnerlichen und sofort tun, aber dass du schon mal gehört hast.
Aber ich hätte gerne jemanden gehabt, der dann so ganz doll mich an die Hand nimmt und mir das sagt. Also ich hatte natürlich Kollegen und Vorbilder und so, aber im Nachhinein denke ich, hätte gern so eine noch immer noch relativ junge Frau mit sehr viel Erfahrung gehabt, die sagt so, pass mal auf, du darfst Nein sagen, du musst das nicht so und so machen.
Ja, das hatte ich halt immer. Ich habe seit 19 Jahren, mache ich Coaching bei einer Frau und die war früher selber Schauspielerin und die hat genau das gemacht. Die hat mir also wirklich ganz einfach Tipps und Tricks an die Hand gegeben und gesagt, so geht's nicht, achte darauf. Und so, also auch so Sachen wie, achte darauf, dass immer ein Stuntman da ist, ne, dass du geschützt bist oder so. Macht man halt selber nicht.
Ja, immer. Ja, das ist auch voll interessant für mich beim Arbeiten in der Uni, weil ich lade meine Studenten erstmal schön zu mir nach Hause ein.
Und dann mach ich erstmal einen Drink.
Füll die erstmal schön ab. Tatsächlich meistens. Aber ich lade die ein oder zum Essen, weil ich denen erklären will, wie ich arbeite. Und dass ich auch nicht weiß, wie es richtig geht. Und dass wir zusammen was machen.
Ja, dass
und
man dass auch ich was entwickeln muss.
Genau, dass ich denen Tipps geben kann, dass sie mich auch in die Grenzen weisen müssen, wenn ich zu übergriffig bin, weil ich zum Beispiel wollte, das auch ausprobieren zu unterrichten, weil ich mir nicht im Klaren darüber war, ob ich etwas beschreiben kann, wie ich etwas gerne gespielt haben möchte. Mhm. Oder wie ich denke, wie es dir hilft oder was du mal ausprobieren kannst,
oder was
ohne
du brauchst,
es vorzuspielen.
Um es umzusetzen. Mhm.
Und ich sage meinen Studenten immer ganz klar, wenn es euch zu viel ist, dass ich das vorspiele, dann hört auf, und ich will auch nicht, dass ihr das so spielt, wie ich es euch vorspiele. Dann habe ich nur keine Worte dafür.
Mhm.
Und es gibt sehr tolle, die das wahnsinnig toll begreifen. Und manche nicht. Aber auch nicht so schlimm.
Ja, aber dann gibt es jemand anderes, der die dann...
Beziehungsweise dann versuchen wir was anderes miteinander. Oder ich sag dann auch, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf mich, dann lassen wir es.
Wie wichtig sind für euch Idole im Job? Also wie sehr orientiert ihr euch an Leuten, die ihr toll findet?
Also ich tue mich wirklich schwer mit Idolen.
Ich auch.
Ich habe so ein paar Kollegen oder auch auf meine Familie, die mir viel Vorbild waren im Job, weil ich finde, wie mein Vater den Beruf gesehen hat, ist für mich ein absolutes Vorbild.
Mhm.
Und mit was für einer Ernsthaftigkeit der das betrieben hat und wie belesen der war und so. Also dieses, das große Ganze, finde ich, hat mein Vater, ist für mich da ein Vorbild. Aber ich habe jetzt nicht so, weiß ich nicht, dass ich sage, Romy Schneider zum Beispiel, die ist eine tolle Schauspielerin, aber da sehe ich schon auch sehr viel, wo ich sage, puh, aber da will ich halt nicht hin, so wie sie es betrieben hat, weil glücklich war die ja nicht.
Ich finde, man kann immer, ich idolisiere Menschen für verschiedene Filme oder Arbeiten oder Bühnenarbeiten, aber nicht den Schauspieler an sich.
Mhm.
Außer Leonardo DiCaprio. That's the only one. Forever and forever and ever. Aber das passiert an mir einfach. Manchmal geht man irgendwo in Jena ins Theater und guckt sich da zufälligerweise ein Stück an, weil da irgendjemand mitspielt, und du siehst jemanden und denkst so, Alter, was so krass, was du machst. Oder man guckt sich einen Film an und muss ich auch sagen, so jemand wie unsere sehr gute Freundin Nina Gummisch, die ich in irgendwelchen kleinen Rollen gesehen habe und dann zum ersten Mal mir bewusst darüber wurde, wie fantastisch die ist.
Ja,
aber in NSU. Und dann idealisiere ich Menschen und denke so, ey, so will ich sein. Oder das finde ich geil. So stelle ich mich.
Oder? Idealisieren?
Ja, es ist einfach, für mich ist das, was dann manchmal mit Leuten passiert im Film, ist jetzt nicht nur mit Nina Gummisch, aber Shoutout an Nina Gummisch, dass passiert, dass du denkst, ja, das ist realistisch, das ist wahrhaftig, und so will ich gerne spielen.
Ja, okay, verstehe. Ja, ich sehe das tatsächlich auch so wie ihr. Finde ich auch krass. Und wir haben dieses Nina Gummisch-Phänomen, das ist einfach so schön, wenn du jemanden entdeckst und dann wiederentdeckst und wieder und jedes Mal denkst so,
Und wenn man jetzt sozusagen, wo wir jetzt gerade bei ihr sind, wenn man jetzt sieht, was die alles für geile Hauptrollen spielen, und man nur so denkt, yes.
Ja, für so jemand freut man sich
endlich
einfach richtig.
Endlich habt ihr es kapiert da draußen. Die hat es verdient.
Voll geil.
Das ist genau wie wir alle drei hier sitzen, wenn wir alle vier zum Casting gehen und einer von uns kriegt die Rolle, dann ist man vielleicht ein bisschen traurig, wenn man Bock da drauf hatte.
Ja.
Aber niemandem anderen gönnt man es mehr als jemanden, den man toll findet, den man bewundert. Ich bewundere Menschen für das, was sie können und machen, und dafür bewundere ich auch jeden einzelnen von euch beiden, weil wir alle verschieden sind.
Wir hatten das tatsächlich auch schon, Jasna und ich haben schon konkurriert.
Ja.
Nur
Anna nicht, weil die blond ist, aber.
Ja, stimmt auch, weil wir so ein bisschen derselbe Typ sind.
Weil wir sehr klein und braunhaarig sind. Ja, that's the stereotype in film. Nein, aber ich meine, ich will lieber, dass jemand, den ich toll finde, meine Rolle kriegt, als irgendjemand, den ich nicht mag, also nicht, ja, nicht mag, aber den ich nicht gut finde.
Ja,
und absolut. Ich bin jemand, der sehr hart ist.
Ja.
Und das bedeutet nicht, dass ich den Menschen nicht mag.
Nee, da geht es dann wirklich rein nur um das Professionelle.
Ja, oder um das Ergebnis. Ja. Um die Professionalität, um das Ergebnis. Es geht auch um Leute, die in dem einen Film finde ich sie zum Kotzen und im nächsten Film finde ich sie fantastisch, weil sie sich weiterentwickelt haben, weil man sieht, dass sie an sich gearbeitet haben. Mhm. Und dann finde ich es irgendwie schön. Dann kann ich dem auch immer alles gönnen. Also ich weiß nicht.
Geil, das war voll die Jobfolge.
Ja.
Das stimmt.
Das wird nicht immer so sein. Leute.
Nee.
Keine Angst.
Aber manchmal.
Manchmal schon. Nee, aber
ich finde das voll gut, weil ich habe heute sehr viel über euch erfahren auch.
Mhm. Weil wir reden tatsächlich echt selten über unseren Job.
Na gut. Okay, gibt es eine Gerüchteküche heute?
Hast du letztes Mal Gerüchteküche gemacht?
Mhm.
Okay, ja, soll ich machen? Soll ich machen?
Ja, mach mal Gerüchteküche.
Also meine Gerüchteküche ist ich weiß nicht, wie das entstanden ist. Irgendwann wurde, ich glaube, in einer Berliner Tageszeitung über mich geschrieben, dass ich das Enfant terrible der deutschen Filmbranche bin. Und dieses Gerücht hält sich stark seitdem. Wenn man mich kennt, weiß man, dass ich sehr vollkommen zurückhaltend und eher verschüchtert als das Enfant terrible der Filmbranche bin. Und ich verstehe absolut nicht, wie das entstanden ist. Aber ich glaube, die wollen es einfach. Die wollen es in die Sinn, dann sehen sie
das. Ja, du kannst halt so schön wütend sein. Ich glaube, deswegen wollen die Leute, dass du wütend bist.
Ja,
bist
weil du manchmal auch. Ja, die Deutschen haben ja auch das Problem, tatsächlich, ich finde, das kann man mal verallgemeinern, dass sie einen in Schubladen stecken wollen und müssen für ihr Gehirn.
Ey, darüber möchte ich gerne mal eine Folge machen, weil da kann ich mich mal richtig auskotzen.
Das machen, glaube ich, alle unsere Sachen.
Aber deswegen, glaube ich, ist es sozusagen einfacher, dich in diese Schublade zu stecken, weil alles andere wäre zu kompliziert und zu groß.
Ja.
Deswegen sagt man, ach komm, nee, das kleine Pöbelmadamchen.
Das ist einfach unmöglich für dich. Jetzt bin ich halt so auch von terrible Herzen.
Dabei bist du so süß.
Dabei bist du das Schönste davon, von den allen.
Dankeschön. Hey, Süßies.
Das hat mir Spaß gemacht.
Yo. Love you.
Bis bald.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.